Die Nazi-Regierung und die deutsche Wehrmacht haben bedingungslos den alliierten Expeditionsstreitkräften kapituliert.
Die Rückkehr Deutschlands zur Menschlichkeit.
Am Anfang war die Zone, Nachkriegszeit in Freiburg.
Folge 2: Leben unter der Besatzungsmacht. Es war nicht zu erwarten, dass die zugleich militärisch besiegten und damit zwangsläufig vom Hitlerfaschismus befreiten Deutschen im Frühjahr 1945 ihre jeweilige Besatzungsmacht mit großer Freude und Wohlwollen begrüßen würden. Zwar herrschte Erleichterung darüber, dass die unmittelbaren Auswirkungen des Krieges nun vorbei waren. Und die von den Westalliierten befreiten Deutschen waren froh, nicht in die Hände der Russen gefallen zu sein. Doch die Nachwirkungen der nationalsozialistischen Kriegspropaganda und die mehr oder weniger bewusste Verstrickung in das System von Krieg und Gewalt musste sehr bald dazu führen, dass die Besatzer, seien es Amerikaner, Briten, Sowjets oder Franzosen, von einem großen Teil der Bevölkerung kritisch bis ablehnend tituliert und behandelt wurden. Probleme in der Besatzungszeit spielen in den Erzählungen und Erinnerungen der Kriegsgeneration nicht umsonst häufig eine viel wichtigere Rolle als die Geschehnisse unter der faschistischen Diktatur. Einzelerlebnisse, Gerüchte und tendenziöse Halbwahrheiten prägen zum Teil bis heute das Bild der Besatzungszeit. Die durchaus widersprüchliche französische Besatzungspolitik, einzelne Maßnahmen der Militäradministration und das Verhalten verschiedener Truppenteile gegenüber der Zivilbevölkerung waren ein weiterer Grund für die gespannte Atmosphäre zwischen Besetzern und Besetzten. Dass die französischen Soldaten die langjährige Besetzung Frankreichs durch die deutsche Wehrmacht nicht gerade in freundlicher Erinnerung hatten, versteht sich von selbst. Viele hatten Opfer in der eigenen Familie zu beklagen. So waren zum Beispiel alle drei Söhne des französischen Kommandanten in Freiburg, Martin, von den Nazis im KZ Dachau ermordet worden. Ebenso wie der Vater von Kapitän Dollfuß, ebenfalls in Freiburg stationiert. Nach der Befreiung Freiburgs am 21. April 1945 fürchteten die französischen Militärs lange Zeit, von versprengten deutschen Truppen oder fanatischen Nazis könnte eine terroristische Gefahr ausgehen. Daher wurde die Bewegungsfreiheit der Deutschen streng eingeschränkt. Ziemlich bald kamen antifranzösische Gerüchte auf. Im Juni hieß es beispielsweise, dass die Franzosen Folgendes beschlossen hätten:
ein dreijähriges Eheverbot für alle deutschblütigen Personen untereinander.
Ein fünfjähriges Alkoholverbot.
Ein 20-jähriges Studienverbot an Hochschulen und Universitäten.
Alles Unsinn. Aber, wie Zeitzeugen berichten, Gerüchte, denen auch sogenannte gebildete Kreise Glauben schenkten. Für die französische Militärregierung waren die üblen Gerüchte Grund genug, die Einrichtung einer demokratischen Presse und eines Rundfunkprogramms voranzutreiben. Wie groß neben der materiellen die geistig-moralische Verwüstung in deutschen Köpfen war, belegt ein Vorfall, den der städtische Beamte Dr. Hefele in seiner Chronik beschreibt. Die französische Besatzungsmacht hatte Bilder aus Konzentrationslagern öffentlich ausgehängt. Dr. Hefele schreibt:
ich hätte gedacht, dass man diese Dokumente des abgründigsten Menschenleids nur mit stummem Entsetzen betrachten könne, doch sagte in der Gruppe, in der ich stand, eine Frau, nach einem flüchtigen Blick auf die Bilder: alles nur Propaganda. Freilich bekam sie dazu allerlei zu hören, aber ihre Worte waren nun einmal ausgesprochen und mit einem Mal schienen sie mir typisch zu sein für die seelische Verfassung unzähliger anderer Volksgenossen und Genossinnen.
Geradezu zwangsläufig mussten die Probleme in der Lebensmittelversorgung zu Reibereien zwischen französischer Besatzungsmacht und deutscher Verwaltung wie Bevölkerung führen. Anders als die Amerikaner und Briten versorgten sich die Franzosen aus der Besatzungszone, da Frankreich selbst durch die deutsche Besatzung und Kriegsführung ausgeplündert und ausgeblutet war. Freiburg und Baden war noch in den letzten Kriegsmonaten relativ gut versorgt worden, zum Teil eben aus französischen Beständen, die die Nazis nach Deutschland schaffen ließen. Jetzt, da dieser räuberische Versorgungsstrang abgeschnitten war und die französischen Militärs Lebensmittel für sich und die französische Heimat ebenso requirierten wie Brennholz aus dem Schwarzwald, machten sich sehr bald Engpässe bemerkbar. Und der gegenüber deutscher Kriegswirtschaft gehorsame deutsche Untertan begann zu murren. Stand im Kriegsjahr 1940 pro Kopf eine tägliche Tagesration von 2070 Kalorien zur Verteilung, war es im Mai 1945 nur noch die Hälfte, exakt 1137 Kalorien. Die Masse der Bevölkerung musste hinaus aufs Land, zum Hamstern bei Bauern, die sich ihrerseits Speck, Kartoffeln oder Eier teuer mit Tafelsilber, Bettwäsche und sonstigem Hausrat bezahlen ließen. Die schlimmste Hungerzeit sollte allerdings erst noch kommen, und zwar im Winter 1947-48. Nicht nur Lebensmittel musste die badische Zone an französische Militärs abliefern. Beschlagnahmt wurden auch Immobilien und Gebrauchsgegenstände aller Art bis hin zu Leib- und Bettwäsche. Es wurde eigens ein Requisitionsamt zu diesem Zweck geschaffen. Im Sommer 1945 mussten alle Haushalte eine vollständige Garnitur Wäsche für die ehemaligen Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge abgeben. Nun regte sich erheblicher Unmut bis hinein in antifaschistische Kreise. Der Sozialdemokrat Franz Geiler schrieb im Juni an die französische Militärregierung:
Wir sind uns darüber nie im Unklaren gewesen, dass die furchtbare Katastrophe, verschuldet durch die Nazis und ihren Anhang in den verschiedenen Bevölkerungsschichten, dem deutschen Volke schwere Opfer auferlegen wird. Aber wir sind der wohl nicht anfechtbaren Meinung, dass materielle Opfer zunächst diejenigen Kreise des deutschen Volkes zu bringen haben, die für die in den Abgrund führende Politik der Nazis verantwortlich sind. Das sind die Parteimitglieder und alle, die als Fanatiker der verderblichen und verbrecherischen Dogmen des Nationalsozialismus bekannt sind. Im Vordergrund der Verantwortlichkeit stehen die besitzenden und intellektuellen Kreise.
Ein Professor Dr. Johann Königsberger schrieb an die Stadt:
Meine Frau und ich haben seit 5 Jahren keinen Anzug, Schuhe, Hut, Wäsche gekauft und nie einen Bezugsschein erhalten. Zu denen, die sich versorgt haben, zähle ich die dicken Nazi-Geschäftsleute, viele Professoren und Studienräte und höheren und viele mittlere Nazi-Beamte, nicht wenige Geschäftsangestellte, die vielen Bauern aus dem Kaiserstuhl, die ersten Wähler der Nazis und die heute noch meist begeisterte Anhänger Hitlers sind und andere Nazi-Dörfer. Diese Leute und Nazi-Arbeiter, von allen diesen sollte man verlangen, dass sie abliefern und über das hinaus, was jetzt gefordert wird.
Wohl als Reaktion auf diese Proteste fand dann im Sommer eine weitere Kleiderabgabe statt, diesmal ausschließlich für Mitglieder von nationalsozialistischen Organisationen. Im Ergebnis kamen bei der Kleiderrequisitation zusammen
10.900 Anzüge,
16.000 Hemden mit Kragen,
14.500 Unterhosen,
27.800 Taschentücher,
5.600 Hüte,
16.200 Socken und Strümpfe,
6.705 Schuhe.
Für noch größere Aufregung sorgte die Beschlagnahmung von Wohnraum. Im Auftrag der französischen Militärregierung war schon am 3. Mai 1945 eine Aufstellung von sogenannten Nazi-Wohnungen angefordert worden. Diese Liste sollte schnellstmöglichst vorliegen, weil dann andere beschlagnahmte Wohnungen wieder freigegeben werden könnten. Am 9. Mai waren der Militärregierung 24 sogenannte Parteiwohnungen benannt worden. Drei weitere Listen erhöhten die Wohnungszahl auf 104. Das Wohnungsamt richtete eine politische Abteilung unter dem Sozialdemokraten Fritz Schieler ein, der für die Bereinigung und den Wiederaufbau erforderlichen Erhebungen personeller und materieller Art verantwortlich war. Gegen die erstellten Listen gab es Eingaben verschiedenster Art. So erreichten Oberbürgermeister Keller immer wieder Beschwerden, die Gewährsleute hätten versäumt, Angaben über die Art der politischen Belastung zu machen. Dr. Keller erklärte hierzu:
Die französische Militärregierung verlangt Objekte in guter Wohnlage. An solchen besteht aber infolge von Kriegseinwirkungen Mangel. Daher lässt es sich nicht vermeiden, dass außer den prominenten Vertretern der NSDAP oder sonst schwer belasteten Nationalsozialisten gelegentlich auch kaum belastete Parteigenossen oder Mitläufer auf den uns übermittelten Vorschlagslisten erscheinen.
Auch Dr. Fleig wies die Eingaben zurück. Er wollte verhindert sehen,
dass, wie es schon bisher geschah, Gegnern des Nationalsozialismus Wohnungen noch vor den Nationalsozialisten beschlagnahmt werden. Es kommen also für die Listen nicht nur besonders belastete Nationalsozialisten in Frage, sondern vor den Nicht-Nationalsozialisten auch alle wirklichen Parteigänger. Dass hierbei gerade die besser gestellten Nationalsozialisten in Betracht kommen, liegt in ihren Wohnverhältnissen begründet.
Nachdem im Juli 1945 das französische Besatzungsgebiet seine endgültige Abgrenzung gefunden hatte, erfolgte die Umsiedlung sowohl deutscher als auch französischer Dienststellen von Karlsruhe nach Freiburg. Die französische Militärregierung forderte hierfür von der Stadt 300 Wohnungen von je 2 bis 3 Zimmern für Offiziere, 3 Villen für Generäle, 6 Wohnungen für Büros und alles sollte in Herdern gelegen sein. Doch nicht nur gut gelegener Wohnraum musste geschaffen werden. Das Wohnungsamt weitete die Beschlagnahmung auf weniger oder kaum belastete Parteigenossen aus, die ihre Wohnungen räumen oder mit anderen Familien teilen mussten, um Wohnraum freizumachen. Seit Anfang Juni musste auch Wohnraum für die jetzt zahlreich aus den Konzentrationslagern heimkehrenden Familien und Einzelpersonen, den politisch Verfolgten und Juden geschaffen werden. Man benötigte also nicht nur herrschaftliche Großwohnungen, sondern zusätzlich 2 bis 4 Zimmerwohnungen mit mittleren Mieten in allen Stadtteilen, so Dr. Keller in einem Schreiben. Gegen die immer massiver werdenden Proteste gegen vermeintlich willkürliche Beschlagnahmung von Wohnraum vermerkte der Sozialdemokrat Franz Geiler:
Die Opfer, die politisch belastete Familien bringen müssen, sind angesichts der furchtbaren Tatsache, dass viele Hunderte von anderen Familien, die dem Nationalsozialismus keine Konzessionen machten, durch seine Verbrechen aber Wohnung und Haushalt verloren und Sorgen und Entbehrungen schwerster Art seit nunmehr seit einem Jahr zu tragen haben, politisch und menschlich vollauf begründet.
Nach dem Stand vom 1. September 1946 waren für die Franzosen 2540 Wohnungen mit insgesamt ca. 5600 Räumen beschlagnahmt. Das waren 11% des überhaupt verfügbaren Wohnraums. Vom verbleibenden Rest war ein großer Teil mittel- bis schwer beschädigt. Die französische Besatzungsmacht suchte jedoch gemeinsam mit der Stadtverwaltung nach Möglichkeiten des Wiederaufbaus. Nach Aufräumungsarbeiten und Trümmerbeseitigung wurde Anfang 1946 mit dem Bau von 100 Kleinstwohnungen begonnen. Durch die Zuzüge von Flüchtlingen aus anderen Zonen sowie heimkehrenden Kriegsgefangenen und anderen verzeichnete das Wohnungsamt im Juli 1948 dennoch ein Defizit von 6000 Wohneinheiten.
Die französische Wiederaufbaupolitik hatte trotz aller Ausbeutung in ihrer Zone über die Kommunalpolitik hinausweisende Aspekte. In einigen Bereichen, zum Beispiel Kultur-, Sozial- und Wirtschaftspolitik, stellten die Franzosen Raum für politische Neuansätze bereit, der den Deutschen in der französischen Zone größere Handlungsmöglichkeiten ließ, als dies in der britischen und amerikanischen Zone der Fall war. Ha ha ha.